und dann hat er angefangen, sie zu untersuchen, hat ihren Puls gemessen und hat dann seine Hand in Richtung Vaginalbereich wandern lassen und ist dann auch mit den Fingern in sie eingedrungen. Oder er hat ihre Brust abgetastet und hat dann auch gefragt, ob sie dann regelmäßig auch zum Frauenarzt geht. Diese Frauen haben sich auch beraten lassen vorher und haben dann gesagt, wir wollen öffentlich aussagen. Wir wollen, dass genau das, was uns hier passiert ist, die Öffentlichkeit erfährt.
Tatort Mainviereck. True Crime vom Untermain. Ein Podcast aus dem Medienhaus Main Echo.
Herzlich willkommen zu einer Sonderfolge Tatort Mainviereck, dem True Crime Podcast aus dem Medienhaus Main Echo. Mein Name ist Mara Pitz, ich bin Online-Redakteurin im Main Echo und eine Stimme dieses Podcasts. Heute geht es um einen schockierenden Fall aus dem Kreis Miltenberg. Dort hat ein niedergelassener Arzt das Vertrauen seiner Patientinnen skrupellos ausgenutzt. Im Prozess vor dem Aschaffenburger Landgericht dann im Oktober dieses Jahres hat der Mediziner versucht, seine Taten vor der Öffentlichkeit zu verschleiern. Noch zwei seiner Opfer, die als Zeuginnen ausgesagt haben, haben ihm einen Strich durch die Rechnung gemacht. Damit starten wir in diese Folge von Tatort Mainviereck.
Wir begrüßen heute wieder Katrin Filthaus bei uns im Studio. Katrin, du bist Blaulichtreporterin hier bei uns im Mainecho und berichtest besonders oft über Verbrechen. Treue HörerInnen werden dich schon kennen, denn du warst schon oft hier bei uns bei Tatort Mainviereck zu Gast. Herzlich willkommen, liebe Katrin.
Hallo, schön, dass ich wieder da sein darf.
Bevor wir mit dem heutigen Fall einsteigen, würde ich gerne mit dir über unseren Live-Podcast kurz sprechen. Wir treten ja am 7. Januar 2024 im Hofgartenkabarett auf.
Oh ja.
In der Reihe Jazz and Crime sind wir zu Gast und freuen uns sehr, dass wir dabei sein dürfen. Mhm. Du bist an diesem Abend dann auch Expertin für den Fall. Es geht nämlich um den tödlichen Brückensprung von Wörth, den du als Gerichtsreporterin vor ziemlich genau einem Jahr begleitet hast.
Genau.
Was war das für ein Fall? Erklär es uns nochmal kurz.
Der Fall war ursprünglich ein Vermisstenfall, als das Ganze aufging. Also es wurde ein Mann gesucht, der vermisst gemeldet war von seiner Lebensgefährtin. Und plötzlich kam dann die Nachricht, da wurde ein Mann festgenommen im Zusammenhang mit diesem Fall. Der Vermisste war bis dahin noch gar nicht gefunden worden und deswegen war das ziemlich überraschend, dann von einer Festnahme zu hören. Es hat sich dann herausgestellt, dass dieser Mann, der festgenommen wurde, den anderen gezwungen hat, in den Main zu springen im Februar in Eiseskälte und der Sprung ging tödlich aus.
Dieser Fall war ja auch sehr spektakulär. Vor allem der Gerichtsprozess war alles andere als gewöhnlich. Vielleicht magst du das noch mal kurz zusammenfassen.
Ja, es gab sehr viele Verwicklungen. Also angefangen von dem, was ich gerade gesagt habe, dass es so ungewöhnlich schon angefangen hat. Und dann darüber, dass dieser Angeklagte einen Ausbruchversuch aus dem Gerichtsgebäude versucht hat. Das erleben wir auch nicht alle Tage, muss man sagen. Dann, wie sich herausgestellt, wie die Polizei ermittelt hat und was für Beweise die Polizei gefunden hat. Da will ich gar nicht so viel verraten, aber Handykontakte spielen eine große Rolle. Das war sehr interessant und besonders erschreckend war auch die Rolle, die Zeugen gespielt haben, die eine wahnsinnige Gefühlskälte an den Tag gelegt haben. Der Angeklagte war sowas von abgestumpft, das ist kaum vorstellbar, aber auch die Zeugen, die das Gericht gehört hat, waren wirklich schlimm anzusehen teilweise und anzuhören, was die von sich gegeben haben.
Ja, es ist ein spannender Fall. Ich freue mich auch drauf, den nochmal mit dir Revue passieren zu lassen. Mhm. Live-Podcast ist eine neue Erfahrung für uns beide. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Also ich bin echt schon aufgeregt.
Oh, ich bin auch sehr, sehr gespannt. Also ich meine, wir machen das jetzt noch nicht so lange zusammen und dann jetzt live zu gehen, ist schon eine andere Nummer nochmal.
Ja, vor allem, weil wir hier in unserem Kämmerlein auch immer noch mal nachher drüber gucken können, uns anhören können, absprechen können zwischendrin. Das fällt dann alles weg. Also es wird, ja, einfach eine Live-Erfahrung und eine neue Erfahrung.
Es wird sehr spannend, weil wir sehen, wie die Leute reagieren auf uns. So kriegen wir das ja gar nicht mit. von Mails vielleicht. Aber so eins zu eins bin ich schon sehr gespannt drauf.
Ich bin auch gespannt, wer dann kommen wird. Ich hoffe natürlich, dass viele Zuhörende
unbedingt
vorbeischauen an dem Abend. Und wir werden ja auch, haben wir eigentlich drüber gesprochen, auch danach im Anschluss noch vor Ort sein und auch für Rückfragen ansprechbar sein, wenn Leute noch mit uns ins Gespräch kommen wollen. Ich denke, es ist für uns auch ein interessantes Feedback.
Genau, also bei einem Gläschen Wasser oder Wein kann man bestimmt auch noch mal so die ein oder andere Frage beantworten.
Genau. Dann, Katrin, lass uns übergehen zu dem Fall, über den wir heute reden werden.
Ja.
Der ist nicht minder schockierend, finde ich. Also mir ging es persönlich so, als ich mich vorbereitet habe, ja, dass es mir schon eiskalt den Rücken runtergelaufen ist, denn es geht ja um einen Arzt. Also jede von uns kennt es, beim Arzt ist man so hilflos wie in fast keiner anderen Situation im Alltag. Man vertraut dem Mediziner oder der Medizinerin, ist ja auch irgendwo ausgeliefert. Und dieser Mann, über den wir heute reden, der hat das schamlos ausgenutzt.
Genau, das war sehr erschreckend zu hören, wie er das ausgenutzt hat. Das haben Patientinnen geschildert.
Vielleicht muss man vorab schicken, er ist ein Facharzt aus dem Kreis Miltenberg. Wir wollen es dabei belassen und nichts Näheres sagen, aber wichtig für den Fall und fürs Verständnis ist, es handelt sich nicht um einen Gynäkologen, nicht um einen Frauenarzt.
Genau. Der Eindruck könnte entstehen, wenn wir gleich erzählen, was er getan hat.
Fangen wir doch vielleicht einfach damit an, was wurde ihm konkret vorgeworfen, beziehungsweise weswegen ist er verurteilt worden?
Also dieser Arzt ist wegen Vergewaltigung verurteilt worden. Dazu muss man sagen, das ist nicht die Vergewaltigung, wie wir sie uns jetzt vorstellen, also beim sexuellen Verkehr, sondern die Rechtsprechung sagt, Vergewaltigung ist schon ein Eindringen in den Körper. Und in diesem Fall war es, dass der Arzt Untersuchungen an den Patientinnen vorgenommen hat, die medizinisch einfach nicht notwendig waren. Und er ist dabei mit dem Finger in die Scheiden der Frauen eingedrungen. Und das ist eine Vergewaltigung, auch wenn sie, wie gesagt, nicht die klassische, in Anführungszeichen, Vergewaltigung ist, die man so vor Augen hat.
Es waren ja zwei Patientinnen, die vor Gericht ausgesagt haben oder um die es jetzt konkret auch ging. Vielleicht machen wir es an den Beispielen fest, was genau passiert ist in seiner Praxis.
Wir haben eine Patientin, die noch nie beim derartigen Facharzt gewesen war, keinerlei Vorerfahrungen gehabt hat mit dieser Art von Untersuchungen, die jetzt anstanden. Die ist in diese Praxis und hatte lange auf einen Termin gewartet. Das ist vielleicht total wichtig mal für die Einordnung. Also sie hat im Gericht geschildert, sie hatte Herzprobleme, hatte lange auf einen Termin gewartet und hat sich auf diesen Termin sehr gefreut, weil ihr endlich geholfen werden sollte. Und dann ist sie zu diesem Arzt reingeführt worden und hat ein Vorgespräch gehabt. Und wie gesagt, sie kannte sich überhaupt nicht aus. Und dann hat er angefangen, sie zu untersuchen, hat einen Ultraschall gemacht, hat ihren Puls gemessen und hat dann seine Hand in Richtung Vaginalbereich wandern lassen. Und zwar hat er gesagt, er misst jetzt ihren Leistenpuls. Er hat quasi an der Leiste den Puls gemessen. Das macht man wohl bei Menschen, die Probleme beim Gehen haben zum Beispiel. Also dass man guckt, ist die Durchblutung da unten in dem Bereich die richtige? Aber es war eine junge Frau, das war überhaupt nicht ihr Problem. Und sie hat auch gesagt, sie hatte einen deutlich spürbaren Puls.
Wie alt ist die Patientin gewesen, ungefähr?
Zwischen 20 und 30.
Eine junge Frau.
Eine junge Frau, genau. Sie war in Rückenlage, was, wie wir danach gehört haben, auch für solche Untersuchungen nicht normal ist. Normalerweise wird das in Seitenlage untersucht. Ja, und wie gesagt, er war dann in ihrer Leistengegend und ist dann auch mit den Fingern in sie eingedrungen im Rahmen dieser Untersuchung. Er hat das auch immer als was Ganzheitliches abgetan. Also er hat dann quasi dann auch weitergetastet. Also er hat sie dann gefragt, ob sie regelmäßig zum Frauenarzt geht und ist dann auch wirklich tiefer in sie eingedrungen und hat tiefer abgetastet. Und die Frau, habe ich ja schon gesagt, hatte keine Erfahrung mit diesen Arztbesuchen und hat sich dann schon gedacht, das ist irgendwie komisch und hatte auch den Impuls, die Schwester da in der Praxis beim rausgehen, mal zu fragen, ob das denn gängig ist. Aber sie wollte sich das auch nicht eingestehen, dass da was passiert ist, was ein Arzt nicht machen sollte oder darf.
Das heißt, sie hatte schon das Gefühl, das war jetzt eine Grenzüberschreitung, das war nicht in Ordnung. Aber sie hat sich vielleicht auch einfach ein bisschen geschämt, was man ja oft auch hört. Oder es war ihr unangenehm, das nochmal zur Sprache zu bringen, oder?
Ich glaube, sie wollte es auch nicht so wirklich wahrhaben, dass da ein Mann, der ja in einem Vertrauensverhältnis steht, ein Arzt, das ist immer eine große Vertrauenssache, wenn ich mich zum Arzt begebe, dass der das ausnutzt. Ich glaube, das wollte sie sich einfach nicht eingestehen. Und deswegen war es dann halt leichter zu sagen, es wird schon alles seine Richtigkeit haben, der wird schon wissen, was er tut.
So laienhaft oder küchenpsychologisch gesprochen hat sie es vielleicht ein bisschen verdrängt in dem Moment und innerlich für sich auch abgetan, weil sie es gar nicht so wahrhaben wollte.
Ich glaube, es ist einfach erstmal die erste Reaktion, ich schiebe das so ein bisschen beiseite. Hat sie zum Glück aber nicht dauerhaft getan.
Wie ging es dann weiter?
Diese Frau hat mit ihrer Schwester telefoniert und hat ihr das geschildert und dass ihr das komisch vorkam. Und die Schwester hat dann auch gesagt, das kann eigentlich nicht sein. Die Schwester dieser Frau hat dann bei dem Arzt angerufen oder in der Arztpraxis angerufen und hat gesagt, dass das, was ihrer Schwester passiert ist, ihr passiert sei bei einem anderen Arzt. Und sie wollte jetzt einfach mal nachfragen, ob das eine gängige Untersuchung sei, ob das so seine Richtigkeit hat. Und die Sprechstundenhilfe war wohl ein bisschen irritiert ob dieser Nachfrage, hat aber zu dem Arzt durchgestellt. Und der hat sie dann beruhigt und hat gesagt, ja, das wäre ein Arzt, der umfassend untersucht hätte und es wäre doch gut und das habe schon alles seine Richtigkeit. Und die Schwester hat es darauf aber nicht beruhen lassen, sondern hat dann noch zwei andere Ärzte angerufen, auch aus diesem Fachbereich. Und die haben beide ganz klar gesagt, nee, auf gar keinen Fall ist das gängig. Sie solle die Ärztekammer informieren über diesen Übergriff.
Wir haben ja jetzt gehört, dass die Sprechstundenhelferin des betreffenden Arztes auch am Telefon mit der Schwester gesprochen hat und auch von dieser, ich sage jetzt mal, ausgedachten Untersuchung dann gehört hat. Weiß man denn was darüber, ob die selber informiert waren, ob die anderen Praxismitarbeiterinnen davon wussten, was da vonstatten geht?
Nee, die wussten nichts davon. Also im Nachhinein, als es jetzt zum Prozess kam, beziehungsweise als dann die Polizei vor Ort war, da werden die erfahren haben, worum es geht. Aber zu dem Zeitpunkt, also es waren keine Mitwisser. Die war ehrlich irritiert, dass da so eine Nachfrage kommt und konnte sich das wahrscheinlich auch nicht vorstellen. Man muss auch sagen, der Ehemann von der Patientin hat das auch mitbekommen. Der hat den Arzt dann konfrontiert damit und da hat er dann alles abgestritten. Das war eine Schwierigkeit, weil die Patientin tatsächlich gesagt hat, okay, ich wende mich an die Ärztekammer. Und dort wurde ihr gesagt, sie müsste eine Anzeige erstatten.
Lass uns noch mal kurz bei dem Ehemann bleiben. Du hast gesagt, er hat den Arzt konfrontiert. Mhm. Das heißt, seine Frau hat ihm erzählt, was ihr da widerfahren ist. Und dann ist er dahin oder hat er angerufen? Was hat er gemacht?
Also erst ist er hingefahren, kam aber wohl nicht rein in die Praxis. Ich weiß nicht, ob der außerhalb der Sprechzeiten da war oder warum er nicht reinkam. Das hat er vor Gericht nur gesagt. Und dann hat er den Arzt angerufen. Das ist nochmal so eine Sache. Der Arzt hatte der Patientin nämlich seine Handynummer gegeben, damit sie sich auch außerhalb der Sprechzeiten für Termine bei ihm melden kann. Und auf dieser Handynummer hat der Ehemann angerufen und mit dem Telefon seiner Frau. Und deswegen ging der Arzt dann dran, hat in der Sekunde, als der Ehemann losgewettert hat, aufgelegt, aber dann nochmal zurückgerufen und hat dann gesagt, nein, das wäre alles, hätte alles seine Richtigkeit und seine Frau habe das wohl falsch verstanden. Es wäre nur um den Leistenpuls gegangen und das wäre einfach eine ganzheitliche Untersuchung gewesen. Das wäre alles ein großes Missverständnis.
Die Patientin hat sich dann also an die Ärztekammer gewendet. Mhm. Und dann?
Dann hat sie gesagt gekriegt, dass sie auf jeden Fall Strafanzeige stellen muss, damit man dem weiter nachgehen kann, weil sonst nämlich Aussage gegen Aussage stünde und es müsste quasi seine rechtlichen Wege gehen, damit die Ärztekammer da aktiv werden kann. Und die Frau hat sich dann beraten lassen, hat sich auch anwaltlich beraten lassen. Und da wurde ihr ziemlich schnell klar, dass diese Aussage-gegen-Aussage-Situation eine tatsächlich sehr schwierige ist, weil sie natürlich auch in Gefahr gerät, dass sie wegen Rufschädigung eine Gegenanzeige kriegt. Und das wollte sie halt auf gar keinen Fall. Und sie hat im Gericht eigentlich sehr deutlich gemacht, dass sie einerseits gedacht hat, was bin ich denn für ein Vorbild? Ich muss doch für andere Frauen oder andere junge Frauen ein Vorbild sein. Und andererseits war dann halt diese rechtliche Situation, die Angst vor einer öffentlichen Verhandlung, wo sie dann vielleicht als die Böse dargestellt wird, das weiß man vorher nicht. Und sowas gibt einen Anwalt natürlich auch zu bedenken bei so einem Beratungsgespräch. Und dann hat die Frau sich damals gedacht, okay, die Ärztekammer hat beim Arzt angefragt. Also so, insofern sind die schon aktiv geworden, dass die gesagt haben, er soll bitte eine Stellungnahme abgeben. Er hat auch da alles abgestritten, dass sie das falsch verstanden hat, so wie er es bei dem Ehemann ja auch getan hatte. Und dann hat sie das im Gericht so gesagt, ich dachte dann, so doof wird er nicht sein, sowas nochmal zu machen. Also dass quasi mit diesem Anfragen der Ärztekammer eigentlich ja schon was geklärt sein sollte, dass der nicht auf die Idee kommt, dass er schalten, walten kann, wie er will. Es war ein Irrtum, wie sich herausgestellt hat.
Das war jetzt die erste Patientin im Jahr 2021. Dann ruhte die Sache ja erstmal und dann gab es diese zweite Patientin.
Genau, das war im September 2022. Die zweite Patientin, auch eine junge Frau, die sind etwa in dem gleichen Alter gewesen. Sie hatte allerdings eine Vorerkrankung, also war schon länger in ärztlicher Behandlung und wusste daher, was wie ablaufen muss und war bei diesem Arzt zum zweiten Mal zu untersuchen gewesen. Also sie hatte schon eine ganz normale Untersuchung bei ihm gehabt und war jetzt zum zweiten Mal dort. Und dabei kam es dann auch zu Zwischenfällen, von denen sie ganz genau wusste, dass es so nicht abzulaufen hat.
Das heißt, sie hatte einfach auch schon als Patientin ein bisschen Erfahrung mit genau dieser Art der Untersuchung und wusste, das ist nicht normal.
Die ersten Untersuchungen waren auch ganz normal, wie es denn sein muss, also wie sie es auch kannte. Und dann war es so, dass der Arzt weiter untersucht hat und sehr viel Bezug genommen hat auf Krankheitsgeschichten, die sie hatte. Also in ihrer Verwandtschaft gab es Krebserkrankungen zum Beispiel. Sowas kommt ja zur Sprache im Arztgespräch. Und dann hat er bei der Untersuchung zum Beispiel einen Blasenultraschall gemacht, der gar nichts zu tun hatte mit ihrer Erkrankung. Und auch dabei ist er mit dem Finger in ihre Scheide eingedrungen. Oder er hat ihre Brust abgetastet und hat dann auch gefragt, ob sie dann regelmäßig auch zum Frauenarzt geht. Und sie ist dann raus aus der Praxis, hat eine Freundin angerufen, hat der geschildert, was da gerade passiert ist. Und die hat dann gesagt, geh sofort zur Polizei. Und das hat die dann auch gemacht. Also die ist dann zur Polizei, ist dann an die Kripo in Aschaffenburg verwiesen worden. Dann ärztliche Untersuchungen im Krankenhaus. Und diese Frau hat halt einfach auch große Angst gehabt vor Infektionen. Die erste Frau hat gesagt, sie wüsste gar nicht genau, ob der Arzt Handschuhe getragen hat oder nicht, als er sie so untersucht hat. Und die zweite war sich ganz sicher, der hat keine Handschuhe getragen. Das heißt, sie hatte auch Angst vor Krankheiten, die übertragen worden sein könnten.
Hat sie sich deswegen dann im Krankenhaus untersuchen lassen, aufgrund der Angst vor Infektionen?
Nein, wenn es um so sexuelle Übergriffe geht, dann sind gewisse Untersuchungen Standard. In dem Fall ging es ja um Eindringen mit den Fingern. Da ist es nicht sehr wahrscheinlich, dass da große Verletzungen zu erkennen sind bei so einer Untersuchung. Die Polizei lässt mutmaßliche Opfer so eines sexuellen Missbrauchs, weil erstmal gelten sie als mutmaßlich. Es ist ja noch nichts erwiesen. Die melden das. Und dann werden die standardmäßig untersucht auf Verletzungen, damit die dokumentiert werden können, damit die frisch dokumentiert sind. Also das ist keine ärztliche Untersuchung auf Infektionen, sondern erstmal reines Verletzungsbild, dass das in der Akte ist und das muss auch frisch sein. Also deswegen ist es auch so wichtig, solche Sachen schnell zu melden, zügig zu melden, damit Verletzungen dokumentiert sind, wenn sie geschehen sein sollten.
Und das ist ja leider auch was, vor dem viele Opfer von solchen Taten Angst haben und zurückschrecken, was ja auch oft eine zusätzliche Traumatisierung ist. Und auch in dem Zusammenhang ist es ja besonders wichtig, dass Opfer da Unterstützung und Beistand haben und Menschen, die sie da unter Umständen begleiten. Ne?
Das auf jeden Fall, ja. Also ich kenne jetzt ja nur die Kripo Aschaffenburg und weiß, dass die da sehr einfühlsam sind. Die haben da auch entsprechendes Gespür für, dann deutlich zu machen, warum das jetzt wichtig ist.
Gerade in dem Zusammenhang ist es ja auch besonders drastisch, weil das davor ja auch mit einem Arzt passiert, das stelle ich mir vor. Aber zurück zu der Patientin. Wie ging es dann weiter?
Sie hatte große Angst vor Infektionen, ich habe ja gesagt, und hat sich deswegen von ihrer Frauenärztin untersuchen lassen wollen, muss man sagen. Sie ist also zur Frauenärztin hin und hat der geschildert, was passiert ist und wollte halt alle möglichen Abstriche gemacht haben, um zu wissen, ob sie irgendwelche Infektionen davongetragen hat. Und das ist insofern interessant gewesen, weil diese Ärztin nämlich dann gesagt hat, sie hat vor Jahren schon mal eine vergleichbare Geschichte gehört. Man muss ausdrücklich dazu sagen, die Ärztin wusste weder, durch welchen Arzt das passiert sein soll, noch hatte sie noch großen Kontakt zu der Patientin, die ihr das damals geschildert hat. Aber das war natürlich so ein Punkt, wo diese junge Frau dann auch gedacht hat, wie, die hat schon mal sowas in der Art gehört. Und das hat sie natürlich auch der Polizei gesagt. Das ist nicht klar, ob es derselbe Arzt war. Aber unabhängig davon, ob es derselbe Arzt war oder nicht, wie gesagt, das kann man jetzt einfach nicht sagen, war es so, dass beide Frauen vor Gericht gesagt haben, sie sind sich relativ sicher, dass er das nicht zum ersten Mal gemacht hat. Also auch die, von der wir wissen, erste Patientin, hat gesagt, das war so routiniert und so selbstverständlich, wie der das eingebunden hat in seine normale Untersuchung und auch dabei ein Gespräch geführt und so. Da hat sie gesagt, dass ich war nicht die Erste, der das bei diesem Mann passiert ist. Und genauso hat die zweite Patientin gesagt, dass es viel zu routiniert war und sie hat es halt noch damit untermauert, dass es wohl einen Vorfall beim Arzt in dieser Art schon gegeben haben soll. Bei welchem Arzt auch immer.
Jetzt nochmal, um zu rekapitulieren. Die erste Patientin 2021 hat das Ganze ja dann erstmal ruhen lassen. Die zweite Patientin dann vor gut einem Jahr hat dann den Schritt gewagt, zur Polizei zu gehen, Anzeige erstattet. Was ist dann passiert?
Die Ärztekammer hört natürlich dann auch von so etwas. Und die Ärztekammer hat dann bei unserer ersten Patientin angerufen und hat gesagt, sie haben doch damals diesen Fall gemeldet. Wir sind dem ja nur so weit nachgegangen, dass wir noch die andere Seite gehört haben. Aber jetzt hat sich noch jemand gemeldet, der genau sowas geschildert hat. Jetzt sollten sie zur Polizei gehen, weil jetzt eben nicht nur eine Aussage gegen eine Aussage steht, sondern jetzt haben wir zwei Zeuginnen, die so etwas berichten. Und das hat natürlich nochmal eine ganz andere Tragweite dann. Die Gefahr, dass man dann wegen einer einzelnen Rufschädigung eine Gegenanzeige kassiert, ist dann doch eher gering. Und daraufhin ist auch unsere erste Patientin zur Polizei gegangen und hat Anzeige erstattet und hat geschildert, was ihr passiert ist.
Es gab also dann diese zwei Strafanzeigen und dann kam es zum Gerichtsprozess.
Und der hat natürlich für Aufsehen gesorgt, weil so eine... Das Gericht teilt ja vorher mit, worum es geht in den Prozessen. Und wenn dann da steht, es ist ein Arzt wegen Vergewaltigung angekündigt, kannst du dir vorstellen, da sind durchaus auch andere Medien vertreten. Also es war ein großes Medieninteresse. Und wir saßen zu mehreren da. Und als allererstes hat der Verteidiger des Arztes, oder ich fange mal so an, wir saßen alle da, haben gewartet, dass dieser Arzt reinkommt. Und dann kam er rein und er war voll vermummt. Also Handschuhe, Mütze, Winterjacke. Es war noch gar nicht so kalt zu dem Zeitpunkt.
Der Prozess war im Oktober.
Im Oktober, genau.
Und dieses Jahr im Oktober war es durchaus noch relativ mild. Also es war jetzt keine typische Kleidung eigentlich für diese Zeit.
Genau, also die Kleidung brauchte man damals noch nicht. Es ist aber tatsächlich so, dass er sich nicht nur optisch vermummt hat, sondern auch versucht hat, seine Aussage zu verschleiern, sag ich mal. Normalerweise beginnt so ein Prozess mit Verlesung der Anklage und dann steigt man in die Beweisaufnahme ein. Also es wird festgestellt, wer ist da. Es werden so die kleinen Daten erhoben. Wer sitzt da? Wer sind die Beteiligten im Gerichtssaal? auch sowas wie Geburtsdatum vielleicht. Aber dann geht es relativ zügig, dass die Anklage verlesen wird durch die Staatsanwaltschaft. Und in diesem Fall war das nicht so. Der Christoph Jahrsdörfer, der Verteidiger, hat gleich zu Anfang gesagt, er stellt Antrag, dass die Öffentlichkeit ausgeschlossen wird. Und zwar auch bei Verlesung der Anklage, weil es um intime Details ginge. Seinen Mandanten betreffend, natürlich auch die Frauen betreffend. Und dann dauerte es ein bisschen, bis der Prozess wirklich beginnen konnte, weil das Gericht dann über so einen Antrag erstmal entscheiden muss. Also die können nicht spontan sagen, nö, sehen wir jetzt nicht so, sondern das muss begründet werden. Und in dem Fall wurde dann dieser Antrag abgelehnt mit der Begründung, dass es ja nicht um Schlafzimmergeschichten in Anführungszeichen geht, sondern um etwas, was sich im Berufsumfeld dieses Arztes zugetragen hat. Also das sind keine intimen Details, das ist keine Privatsache, sondern das hat einen beruflichen Kontext und deswegen sei es relevant, die Öffentlichkeit drin zu lassen. Generell gibt es natürlich die Möglichkeit, die Öffentlichkeit auszuschließen. Das ist gerade dann auch wichtig für Betroffene, sowohl Männer als auch Frauen, von einer Tat, die sich sowieso schon schwer tun, zu schildern, was ihnen passiert ist. Das sind ja teilweise ganz schreckliche Sachen, die da sich zugetragen haben. Und um die so ein bisschen zu schützen und denen so ein bisschen Ruhe zu geben, ist es nicht unüblich, diesen Antrag zu stellen, dass eben wirklich nur die Kammer da ist und nur die, die direkt mit dem Prozess zu tun haben. Dass ein Angeklagter diesen Antrag stellen lässt, habe ich zweimal in 9 Jahren Gerichtsberichterstattung erlebt. Ja, und es wurde in dem Fall gesagt, okay, für die Anklageverlesung wird das abgelehnt. Er durfte aber dann unter Ausschluss der Öffentlichkeit aussagen. Also er hat ein Geständnis abgelegt. Es war eine gute Stunde, die er geredet hat. Was er geredet hat, weiß keiner von uns, weil wir da ausgeschlossen waren tatsächlich.
Das heißt, dieses Mittel, die Öffentlichkeit auszuschließen und dann auch die MedienvertreterInnen ja auszuschließen, wird oft angewandt, um Opfer von Straftaten zu schützen im Prozess. In dem Fall war es aber so, dass der Angeklagte eigentlich sich selber schützen wollte. Und das hat er aber in dem Fall nur bedingt geschafft. Also sein Geständnis hat er unter Ausschluss der Öffentlichkeit abgelegt, aber die Anklageschrift wurde öffentlich verlesen.
Ja, also sein Verteidiger, sein damaliger Verteidiger, muss ich dazu sagen, hat zu mir gesagt, dass der Angeklagte jede Öffentlichkeit gescheut hat und jede Möglichkeit nutzen wollte, um eben nicht in der Öffentlichkeit zu stehen. Und das Gerichtsverfassungsgesetz sieht diese Möglichkeit vor, diesen Ausschluss. Und dementsprechend hat der Pflichtverteidiger das beantragt. Und hätten die Frauen gesagt, okay, das ist unsere Intimsphäre, was es ja tatsächlich war, diese Untersuchungen, die da gemacht wurden, dass das total intim ist, ist, glaube ich, jedem von uns klar. Also die hätten ohne weiteres sagen können, wir möchten keine Öffentlichkeit haben, wenn wir aussagen. Durchaus nachvollziehbar. Und dann hätten wir von diesem Prozess wirklich nicht viel mitbekommen. Also der Arzt hätte es geschafft, dass wir völlig außen vor bleiben, wir hätten den Urteilsspruch gekriegt. Also wir hätten Anklage gehabt, so ein paar Zeugen, die halt nicht direkt Bezug haben und das Urteil. Aber diese Frauen haben sich auch beraten lassen vorher von ihren Anwälten oder von ihren Nebenklagevertretern und haben dann gesagt, wir wollen öffentlich aussagen. Wir wollen, dass genau das, was uns hier passiert ist, die Öffentlichkeit erfährt und dass dieser Arzt keine Chance hat, zu verschleiern, was er getan hat. Und das fand ich ganz, ganz stark. Und damit kommen wir noch zu einem zusätzlichen Fall. Wir hatten also diese zwei Patientinnen. Da war Vergewaltigung angeklagt. Es gab eine dritte Frau, die als Zeugin geladen war. Da hatte der Arzt in einem dienstlichen Gespräch unter den Rock gefilmt. Also die Frau war auch aus dem medizinischen Bereich. Die hatte ein Gespräch bei diesem Arzt. Es war ein Dienstgespräch. Sie war nicht als Patientin da. Und er hat während des Gespräches unter ihren Rock gefilmt. Das hat die Frau gar nicht gemerkt. Das hat sich auch eher zufällig herausgestellt. Und diese Frau hatte eben diese Beratung nicht. Also die ist irgendwann von der Polizei vernommen worden und dann wurde sie mutmaßlich sage ich dazu, weil ich auch da nicht dabei war bei der Zeugenaussage, gefragt, ob sie das denn mitgekriegt hat oder ob sie da überhaupt zu diesem Termin ein Gespräch gehabt hat. Und das hat sie wohl bejaht. Und dann wurde sie damit konfrontiert, was da passiert ist, aber vielmehr auch nicht. Und ich hatte dann Kontakt zu ihr und sie hat gesagt, sie konnte das gar nicht so richtig einordnen, worum es da eigentlich geht, und hat sich auch keine Beratung geholt, keinen Beistand geholt. Und ich glaube, wenn man als Zeugin so völlig unvorbereitet in sowas reingerät, dann ist man auch einfach sehr überfordert. Also wenn man nicht weiß, was auf einen zukommt, wenn man die anderen Anklagepunkte vielleicht auch gar nicht so kennt, worum es da geht. Und diese Frau ist dann vom Richter gefragt worden, ob sie öffentlich aussagen will oder nicht. Und die hatte dann halt gesagt, sie möchte nicht öffentlich aussagen. Und deswegen habe ich auch gesagt, mutmaßlich ist sie von der Polizei gefragt worden.
Diese Datei, dieses Video, was er von ihr gemacht hat, ist ja nur dann aufgetaucht, weil man sein Handy quasi durchsucht hatte.
Genau, ich hatte dir ja zu Anfang gesagt, er hatte auch seine Handynummer den Frauen gegeben für Termine außerhalb der Sprechzeiten. Also er hatte angeboten, wenn sie irgendwie, die eine sollte ihren Blutwert nochmal nachprüfen lassen. Und da hatte er gesagt, das kann sie auch gerne am Wochenende, können sie sich in der Praxis treffen und das besprechen, den Blutwert, ob der sich jetzt verbessert hat. Die andere hatte auch gesagt, sie könnte ja auch mal quasi abends nach der Sprechstunde noch diese Beratung bekommen. Und das hatten die Frauen bei der Polizei ja angegeben und das ist dann Grund genug, auch so ein Handy mal sicherzustellen, um zu gucken, was ist da auch an Chats gelaufen. Und wenn dann da so eine Datei auftaucht, dass eine Frau unter den Rock gefilmt wird, dann guckt die Polizei da schon noch mal zweimal hin. Und das war in dem Fall auch tatsächlich dann so.
Ein Geständnis hat er abgelegt, das hast du gesagt, aber hat er denn auch Reue gezeigt vor Gericht?
Also während des Geständnisses selbst war ich ja, wie gesagt, nicht im Raum, das war unter Ausschluss. Aber der Nebenklagevertreter, also der Anwalt der einen Patientin, der Stefan Lehmeier, hat wohl in seinem Plädoyer gesagt, dass dieses Geständnis ein Geschmäckle hätte. Wohl sage ich, weil ich auch das nicht gehört habe, aber der Richter, der Carsten Krebs, der Vorsitzende Richter, hat das aufgegriffen und hat gesagt, auch aus Sicht des Gerichtes hat es ein Geschmäckle, weil immer ein Aber kam. Und auch als er sich entschuldigt hat bei einer Patientin, kam dann so, er bittet um Verzeihung. Und dann kam aber auch so dieser Dreh, es gehörte ja zur Untersuchung dazu. Also es war immer mit so einem Aber garniert. Und deswegen ist es zwar ein Geständnis gewesen, eine Entschuldigung gewesen, aber so aus vollem Herzen würde ich anders interpretieren.
Er ist ja nachher zu einer Haftstrafe verurteilt worden, aber nicht nur das.
Genau, er ist zu 2 Jahren und 10 Monaten Haft verurteilt worden. Dazu muss man sagen, er saß nicht in Untersuchungshaft vorher. Also viele Sachen vor dem Landgericht, die ich erlebe, da werden die Angeklagten vorgeführt, weil die schon in Untersuchungshaft saßen. Das war bei ihm jetzt nicht der Fall. Das heißt, er musste seine Haft auch nicht direkt antreten. Und zudem ist er mit einem 3-jährigen Berufsverbot belegt worden. Also er darf 3 Jahre keine Frauen behandeln. Dieses Berufsverbot bezieht sich wirklich ausdrücklich nur auf Frauen, weil bei sowas ganz schwer abgewogen werden muss, wer betroffen sein könnte. Und davon, dass er irgendwie Männer behandelt, in Anführungszeichen, hat oder bei Männern übergriffig war, davon war ja nie die Rede. Also deswegen muss er ein Berufsverbot auf Frauen beschränkt sein. Und da sind, wie gesagt, 3 Jahre. Und das Urteil ist aber auch noch gar nicht rechtskräftig. Wäre das Urteil rechtskräftig, würde dann der Zeitpunkt kommen, wann er in Haft geladen wird. Also dann wird gesagt, so, jetzt ist Haftantritt, da wird er dazu bestellt. Und bei Rechtskraft tritt auch dieses Berufsverbot in Kraft. Aber wie gesagt, das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Sein Verteidiger hat Revision eingelegt. Das heißt, dann wird geprüft, ob da juristische Fehler gemacht wurden bei der Rechtsprechung. Das entscheidet der Bundesgerichtshof. Und wenn der die Revision zulässt, Dann wird da nochmal beim Bundesgerichtshof nachgeschaut, ob das alles so rechtsmäßig war. Wenn es der Bundesgerichtshof ablehnt, dann ist das Urteil rechtskräftig.
Was ist denn jetzt mit seiner Praxis?
Also er darf schon seit April, seit das quasi öffentlich wurde, ruhte seine Approbation. Das heißt, er durfte sowieso nicht behandeln. Es handelt sich aber um eine Gemeinschaftspraxis und die ist weiterhin geöffnet. Er hat im Gericht auch gesagt, er würde weiterhin quasi seinen Praxisanteil zahlen, damit die geöffnet bleiben kann, weil es ja seine Schuld sei, dass jetzt er nicht mehr arbeiten darf. Vielleicht auch ein bisschen zusammen, wie er sich selbst dargestellt hat vor Gericht nochmal. Das finde ich ganz wichtig. Er hat nämlich viel davon geredet, wie er von ganzem Herzen Arzt ist und wie wichtig es ihm gewesen ist, einen Patientenstamm aufzubauen und das Vertrauensverhältnis zu seinen Patienten zu stärken. Und das ist ziemlicher Hohn, wenn man das dann so hört. Und er hat auch sich wirklich sehr, also dafür, dass er gar nicht wollte, dass über ihn geredet wird, über das, was er getan hat, wollte er dafür umso mehr erzählen, wie sein ärztlicher Werdegang ist und was er alles gemacht hat und wie er seine Karriere verfolgt hat. Also das war schon massiv, diese Selbstdarstellung zu sehen, wenn man so einen Menschen dann vor sich hat.
Wurden seine KollegInnen aus der Gemeinschaftspraxis auch gehört und wussten die auch nichts von dem, was er getan hat?
Die wurden nicht gehört, aber die waren da außen vor. Also im Nachhinein, klar, werden die das alles mitbekommen haben. Ich meine, ab dem Zeitpunkt, wo die Approbation ruht, ist das ja auch ein Thema, ob er denen dann gleich gesagt hat. Also ob es ein Geständnis bei denen gab, weiß ich natürlich nicht, was da gesprochen wurde. Aber wie gesagt, ab dem Zeitpunkt unserer Berichterstattung spätestens waren die dann im Bilde. Von daher kann man ja auch gar nicht so genau sagen, wie das dann tatsächlich da weitergeht und wie da die Zusammenarbeit künftig sein wird, so sie denn fortbesteht.
Wir haben jetzt ja relativ viel über die Patientin gesprochen und du hast ja auch den Mut gelobt, den sie gezeigt haben, indem sie das so öffentlich gemacht haben. Wie geht's den beiden denn heute?
Das hat schon gravierende Folgen gehabt. Also für unsere erste Patientin, die hat gesagt, sie hat kein Vertrauen mehr in männliche Ärzte. Die hat einen langjährigen Frauenarzt, einen Mann, zu dem sie zumindest, als sie im Gericht ausgesagt hat, nicht mehr gegangen ist. Also sie hat gesagt, sie kann das einfach nicht mehr, dass sie keinem männlichen Arzt mehr vertraut. Und die andere, bei der ist sogar eine posttraumatische Belastungsstörung diagnostiziert worden. Die hat ausgesagt, dass sie wirklich völlig durch den Wind war. Ich meine, die hat immerhin der Polizei gleich gesagt, was Sache ist, aber danach kam das dann halt alles, diese Angst vor einer Krankheit. Und dann hat sie gesagt, sie war so durch den Wind, sie musste sich für die einfachsten Tageserledigungen Zettel schreiben, um ihren Tag strukturiert zu kriegen. Die hatte Angst, dass dieser Mann plötzlich bei ihr vor dem Haus steht. Also auch Ängste, die vielleicht uns jetzt unrealistisch scheinen, aber das sind die Sachen, die einen dann verfolgen, wenn man quasi eine Situation erlebt hat, wo man ausgeliefert war und die so ausgenutzt wurde. Und diese Frau hat erzählt, dass sie nach dem Prozess sich einer traumatherapeutischen Behandlung unterziehen wird. Er hat auch einen Therapeut ausgesagt, der gesagt hat, allein dieses Erstgespräch war total schwierig, weil er eben ein Arzt ist. Und die Menschen, die Götter in Weiß, in Anführungszeichen sage ich jetzt mal, die machen ihr halt Angst und begib dich dann mal in eine Behandlung, wenn du genau vor den Personen, die dir da helfen sollen, mittlerweile Angst hast und Misstrauen herrscht. Ich denke, auch bei der einen oder anderen Frau ist das Vertrauen dann vielleicht nicht so da, wenn die von so einer Sache hören. Und deswegen ist es so schlimm, finde ich, dass so etwas passiert, weil es eben nicht nur zwei Patientinnen betrifft, sondern weil das ein Berufsbild insgesamt schädigt.
Zumal du ja auch gesagt hast, dass die eine Frau wahrscheinlich dauerhaft auf ärztliche Unterstützung eigentlich angewiesen ist, weil sie ja auch eine chronische Vorerkrankung hat. Was immer mal angeklungen ist und was ich mich jetzt so frage, gibt es denn noch andere Patientinnen, die sich jetzt noch gemeldet haben?
Also ich habe bei der Staatsanwaltschaft nachgefragt, ob es noch weitere Meldungen gab und habe die Antwort bekommen, die Ermittlungen laufen noch. Es ist jetzt so, normalerweise geht ein Fall oder wird ein Fall angeklagt, wenn die Ermittlungen abgeschlossen sind. Aus dieser Antwort interpretiere ich, dass zumindest es Hinweise gab, dass es noch was gegeben haben könnte und dem wird dann nachgegangen. Also wie gesagt, ein Hinweis, dass was gegeben haben könnte, heißt noch nicht, dass es wirklich so war. Deswegen möchte ich mich da auch nicht drauf einlassen, ja, es gab noch weitere Frauen, nein, es gab keine weiteren Frauen, sondern nur, es wird wohl überprüft, ob es weitere gab. Und alles andere werden wir dann erfahren, wenn es eine weitere Anklage gibt oder wenn es weiter verfolgt wird.
Sollte es soweit kommen, liebe Katrin, dann werden wir vielleicht auch hier in diesem Studio wieder darüber reden. Ansonsten werden wir uns sehr bald auf der Bühne sprechen und genau. Nochmal der Hinweis an alle Zuhörenden, dass es zumindest zum Stand unserer Aufnahme jetzt im Dezember noch Tickets gibt für die Veranstaltung. Wir werden das alles auch in den Shownotes nochmal verlinken, weitere Infos, und wir hoffen, möglichst viele dann am 7. Januar live auch zu sehen.
Genau, da würde ich mich auch sehr freuen.
Bis dahin.
Bis dann.
Das war die 11. Folge von Tatort Mein Viereck, dem True Crime Podcast aus dem Medienhaus Mein Echo. Wenn sie euch gefallen hat, dann empfehlt sie gerne weiter an jemanden, den das ebenfalls interessieren könnte. Oder hört mal in die anderen Folgen rein. In einer der nächsten Folgen geht es übrigens um die Opfer von Straftaten und darum, wie sie vom Weißen Ring begleitet werden. Zum Beispiel, wenn sie als Zeugen vor Gericht darüber sprechen müssen, was ihnen widerfahren ist. Wolfgang Schwarz vom Weißen Ring in Aschaffenburg spricht über seinen Alltag und darüber, welche Fälle ihm in den vergangenen 11 Jahren besonders unter die Haut gegangen sind. Wenn ihr keine der neuen Folgen verpassen wollt, dann abonniert Tatort Mein Viereck. Und ganz zum Schluss nochmal der Hinweis, dass wir am 7. Januar 2024 im Hofgartenkabarett unseren neuen Fall live aufnehmen werden. Informationen zur Veranstaltung und den Link zum Ticketshop findet ihr in den Shownotes. Mein Name ist Mara Pitz, ich danke fürs Zuhören und wünsche bis zum nächsten Mal eine gute Zeit.